Gut, dann lass uns beginnen. Herzlich willkommen zu unserem Perl ETF Sparpläne in der Schweiz. Schön, dass Sie bei diesem Sommerwetter den Weg zu unserer Perl-Diskussion gefunden haben. ETFs, Exchange Traded Funds, erfreuen sich ja immer größerer Beliebtheit unter Anlegern, gerade auch wenn man längerfristig Vermögen aufbauen will. Doch was genau macht ETF-Sparpläne besonders attraktiv? Welche Herausforderungen, welche Chancen, Möglichkeiten bieten sich damit? Und wie unterscheiden sich ETF-Sparpläne von klassischen Anlagen? Heute werden wir diese und auch viele andere Fragen rund um das Thema mit einem Panel von ausgewiesenen Experten zusammen besprechen. Und Sie werden auch unterschiedliche Perspektiven hören. Die Experten werden uns nicht nur Einblicke in die Entwicklung und Trends im ETF-Markt bieten, sondern auch ganz praktisch Ihnen aufzeigen, wie Sie Ihre langfristigen Vermögensziele durch ETF-Sparpläne verwirklichen können. Und nach der Diskussion werden Sie im Publikum auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Da freuen wir uns darauf, Ihre Fragen am Schluss entgegenzunehmen. Gut, ich freue mich auch, einen Panel an Experten begrüßen zu dürfen. Zu meiner Rechten Philipp Beglin, Ressortleiter für Märkte bei der renommierten Wirtschaftszeitung Finanz und Wirtschaft. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Dann Timo Hegnauer, Head of Trading bei Neon. Neon ist eine bekanntes Schweizer Fintech, eine der führenden Neobanken in der Schweiz. Und dann auch Cecilia Einhörning, freue mich, dass du heute bei uns bist. Sie ist Senior Sales bei DWS Xtrackers, einer der führenden ETF-Anbieter in Europa. Ja, bevor wir mit dem Thema und mit den Panel-Fragen starten, gleich eine Frage zu euch ins Publikum. Wer von euch hat schon einmal in ETFs investiert? Das ist doch weit über die Mehrheit. Und wer hat auch schon einmal Erfahrungen mit ETF-Sparplänen sammeln können? Gut, da besteht noch Potenzial. Sehr gut. Aber man sieht auch, das Wissen ist bereits vorhanden im Publikum. Gut, bevor wir in die Details eintauchen, Philipp, ganz kurz nochmals für alle. Was sind denn eigentlich Sparpläne und welche Arten von Sparplänen gibt es?
Ein Sparplan ist ganz einfach. Man zahlt jeden Monat einen Betrag ein, zum Beispiel 100 Franken, und der fließt dann auf einem Konto, aber der bleibt nicht dort liegen auf dem Sparkonto, sondern wird investiert, normalerweise in Aktien. Also das heißt, man zahlt regelmäßig mit einem Dauerauftrag 100 Franken pro Monat, und das wird dann stetig immer in Aktien investiert und soll langfristig einen schönen Ertrag bringen. Es gibt traditionellerweise gibt es Sparpläne, da wird das Geld in normale Aktienfonds investiert oder auch in Mischfonds zum Teil mit Aktien und Obligationen. Und solche Sparpläne, wo das Geld in ETF fließt, also in Exchange Traded Funds, die sind noch relativ neu. In der Schweiz gibt es noch nicht so viele davon.
Ja. Cecilia, Philipp hat es gerade erwähnt, also viele Sparpläne werden heute mit ETFs umgesetzt. Was macht Sparpläne mit ETFs besonders attraktiv? Weshalb ein ETF und nicht etwa ein klassischer Anlagefonds?
Genau, also man kann ja entweder in Einzelaktien investieren oder dann auch in den klassischen Anlagefonds. Wir würden hier bei den ETFs gegenüber Einzelaktien würden wir sagen, beim ETF habt ihr eine große Diversifikation. Zum Beispiel, wenn ihr mit einem Trade ein MSCI World ETF kauft, habt ihr direkt 1700 Aktien auf einem Knopfdruck sozusagen, was sie bei Einzelaktien natürlich nicht haben. Und sie fahren definitiv risikoreicher im Portfolio mit Einzelaktien als mit einem ETF auf einem breiten Markt. Bei klassischen Anlagefonds, da sind definitiv die Kosten ein Faktor. Also die klassischen Anlagefonds sind normalerweise teurer als ETFs. Und wir würden eigentlich auch sagen, dass bei den ETFs eine höhere Liquidität und einen größeren Zugang möglich ist.
Gut, auf die Gebühren werden wir später auch noch eingehen. Timo, Anleger, die sich für ETF-Sparpläne interessieren, wie finden diese Anleger den Einstieg? Was ist da euer Rat?
Ja, also ich glaube, am Anfang muss man dann schauen, wie viel, dass man vielleicht investiert. Man muss schauen, was gibt es für Broker am Markt. vielleicht ein bisschen den Vergleich machen. Es gibt sehr viele Anbieter, es gibt natürlich auch jetzt mehr und mehr Banken, die das auch anbieten, also wie zum Beispiel die Neon, um das direkt halt aus der, innerhalb der Neon machen kann. Das heißt, so kommt man relativ einfach inzwischen zum Sparplan. Plus dann kommen natürlich noch die Selektionen und so wieder dazu. Das heißt, es ist ein gewisser Prozess, wo man zuerst schauen muss, was kann man investieren, wo will ich investieren oder in was will ich investieren und dann vielleicht auch noch den Broker aussuchen.
Philipp, zum Thema Mindestanlagebeträge. Was ist da dein Rat? Wie siehst du dieses Thema?
Es gibt so zwei Aspekte. Grundsätzlich natürlich je mehr, desto besser. Aber man sollte vor allem, denke ich, einen Betrag einsetzen pro Monat, den man sich leisten kann, wo man noch genug Reserve hat, dass man nicht plötzlich aufhören muss zu sparen oder sogar Geld wieder zurückziehen muss. Also das wäre dann nicht gut. Also idealerweise legt man einen Betrag fest und dann lässt man es einfach laufen. Ob die Börse steigt oder fällt, ist dann egal. Langfristig gibt das einen schönen Ertrag und so kommt man zum Erfolg. Es macht auch nicht unbedingt Sinn, für ein Jahr oder so einen Sparplan zu machen, sondern es soll wirklich langfristiges Anlagesparen sein.
Okay, also langfristig heißt dann für dich, wie viele Jahre gibt es deinen idealen Zeithorizont?
Das ist schwierig zu sagen, 10 Jahre oder mehr vielleicht. Ich würde jetzt zum Beispiel, meine Tochter ist 14, also für sie wäre jetzt ein solcher Sparplan ideal. Beim Zeitpunkt finde ich noch ein wichtiger Aspekt, wenn man jetzt schon ein bisschen Geld auf der Seite hat, zum Beispiel 5.000 Franken, dann kann man sich ja fragen, soll ich das jetzt alles gleich in einen ETF investieren mit Aktien oder soll ich das schön staffeln wie in einem Sparplan? Weil es gibt so ein Argument, ja, wenn man es staffelt über die Zeit, dann kriegt man einen besseren durchschnittlichen Kaufpreis. Die Börse steigt und fällt und dann bin ich immer ein bisschen dabei. Und das ist vielleicht weniger riskant, als jetzt gleich die ganzen 5.000 Franken zu investieren. Das stimmt aber erfahrungsgemäß nicht. Also wenn man Geld hat, das man sicher nicht mehr braucht, dann ist es in den allermeisten Fällen am besten, das gleich zu investieren. Ein Beispiel oder eine Ausnahme war, wenn man jetzt auf 10-Jahres-Sicht schaut, wenn man 1999 5.000 Franken investiert hat, dann ist zuerst die Internetblase geplatzt, dann hat es sich ein bisschen erholt und nachher ist noch die Finanzkrise gekommen. Da hat man also in den 10 Jahren bis 2009 hat man 2 Krisen erlebt und das ist natürlich dann nicht gut. Dann wäre es besser gewesen, schön gestaffelt zu investieren. Aber sonst in den meisten Fällen empfiehlt es sich, wenn man Geld hat, das gleich zu investieren und dann zusätzlich noch einen Sparplan zu nehmen, wo man dann die 100 Franken pro Monat, die man sich leisten kann, über längere Zeit dann weiter aufbaut.
Wie sollten denn Anleger dann die richtigen ETFs für eine Sparplanlösung finden? Cecilia, welche Faktoren sollten Anleger da beachten? Ich denke da an Währungsrisiken und solche Themen.
Ja, genau. Also ich denke, das ist natürlich auch ein bisschen individuell. Also jetzt, wir machen eigentlich keine Anlageberatung bei uns. Wir reden hauptsächlich über ETFs und was die sind. Aber wir haben natürlich eine große Erfahrung in Deutschland. Also Xtrackers bei DWS ist eigentlich eine deutsche Firma und Sparpläne in Deutschland ist schon ein sehr, sehr großes Geschäft, das jetzt eben auch in die Schweiz kommt. Und wir können sagen, von den Anlegern her, bei Sparplänen wählen oft die Investoren breite Indizes wieder, MSCI World, MSCI All Country World, wo sie dann auch Schwellenländer dazu haben, oder langfristige Zukunftstrends. Da beim Sparplan natürlich der Anlagehorizont, der eher von längerer Natur ist und auch keine taktische Trades, sind eben so breite ETFs und auch Zukunftstrends wie AI in Big Data oder Clean Energy definitiv interessante ETFs, die man besparen kann. Währungsrisiken natürlich, wenn Sie kein FX-Exposure haben möchten und Sie wissen, Sie möchten das alles in Schweizer Franken besparen, dann kann man auch einen währungsgesicherten ETF auswählen. Was noch wichtig ist zu bedenken, ist, es gibt thesaurierende ETFs oder ausschüttende ETFs. Beim Sparplan würden wir definitiv einen thesaurierenden ETF empfehlen. Thesaurierende ETFs heißt, dass der ETF automatisch die Kapitalerträge wieder reinvestiert in den Fonds, was wiederum den Wert des ETFs erhöht. Und das ist vorteilhaft für diesen Zinseszinseffekt, den wir so gerne haben, auch beim Sparplan investieren. Und dann selbstverständlich wieder die Kosten. Natürlich, wenn Sie tiefere Kosten haben, also ein ETF mit tieferen Kosten, dann wiederum haben Sie mehr von der Performance und geben nicht so viel ab an den ETF-Provider. Und das ist natürlich dann auch vorteilhaft über die Länge, umso mehr.
Ja. Wie sieht es denn eigentlich aus bei der Flexibilität der Anlagen, der ETFs, die man aussuchen kann? Timo, hier bei Neon bietet dem Anleger ja ziemlich viel Flexibilität, da kann man einzelne ETFs aussuchen. Dann gibt es andere Anbieter im Markt, bei denen investiert man in vordefinierte Strategien anhand eines Risikoprofils. Wisst ihr bei euch, was hat euch zu eurer Lösung bewogen? Weshalb in einzelne Titel?
Genau, es hat sicher beides Vor- und Nachteile. Es gibt vorgefertigte Portfolien, die es vielleicht Einsteigern ein bisschen einfacher machen, denn einfach was zu, für den Anfang zu nehmen. Gleichzeitig hat es natürlich mehr Flexibilität, wenn man selber aussuchen kann, wenn man jetzt einen Schwerpunkt setzen will. Oder es gibt dann Leute, die sagen, ich will noch ein bisschen Bitcoin reinmischen oder irgendwie, jetzt ist gerade AI das Trendthema, da kann ich einen AI-ETF noch reinnehmen. Von dem her hat man einfach mehr Flexibilität. Wir wollen unseren Kunden diese Flexibilität geben, dass sie selber aussuchen können, was ihnen passt. Auch ganz, sie können sogar bei uns Aktien aussuchen, wenn sie das wollen, können jeden Monat eine Nvidia-Aktie kaufen oder so. Das heißt, da ist man sehr flexibel und das ist für uns einen großen Vorteil. Könnte aber natürlich auch sein, dass wir in Zukunft mal vorgefertigte Portfolien auch anbieten.
Okay, sehr gut zu hören, ja. Wie sieht es aus, Philipp, mit so generell den Trends und Entwicklungen am Markt? Was siehst du da? Ich denke so an Nachhaltigkeit, ESG ist sicher ein Thema. Was sind da
also Themen? Also im ETF-Markt?
Ja, im ETF-Markt.
Ja, ich würde sagen, vielleicht drei Beobachtungen. Also ETFs sind immer noch sehr, sehr beliebt. Anfang Jahr war erstmals in den USA mehr Geld in ETF investiert als in traditionelle aktive Anlagefonds. Also die ETF haben die Anlagefonds, die aktiv verwalteten, überholt. Das ist schon erstaunlich. In Europa ist das noch nicht so, aber auch in Europa wächst das Anlagevolumen in ETF. Und da sind halt immer noch die traditionellen, einfachen, transparenten ETF beliebt, die sich auf einen Aktienindex beziehen, auf den S&P 500 oder auf den MSCI World Aktienindex oder auf den Eurostoxx 50, also das sind so die traditionellen ETF. Ich vermute, das ist immer noch der Hauptteil des Geschäfts. Dann gibt es immer mehr so ETF, die sich auf Anlagethemen beziehen, also ESG wäre vielleicht eins davon mit Nachhaltigkeitskriterien, aber auch Trends wie Robotics früher oder jetzt künstliche Intelligenz. Also kann man dann als Anleger schauen, welchen Trend will ich mitverfolgen oder wo lasse ich lieber die Finger davon. Und das Dritte, das ich sehe, das ist ein bisschen eigenartig. Es gibt auch vor allem in den USA jetzt immer mehr ETF, die sich nur auf eine einzelne Aktie beziehen, solche sogenannte Single-Stock-ETF. Und die haben dann aber zum Beispiel einen Hebeleffekt. Das ist dann halt etwas völlig anderes als ein traditioneller ETF, der breit diversifiziert investiert. Und da gibt es so, kürzlich kam so ein Beispiel daraus, das ist ein ETF, der hat einen Hebel und der bezieht sich auf ein Unternehmen, das heißt MicroStrategy. Und der Chef des Unternehmens ist Bitcoin-Fan und hat das ganze Geld des Unternehmens in Bitcoin investiert, hat sogar noch Schulden aufgenommen, um Bitcoin zu kaufen. Also quasi der Bitcoin-Kurs schwankt schon heftig und dann hat man noch ein verschuldetes Unternehmen mit Bitcoin und der ETF hat auch noch einen Hebel. Das ist dann sehr riskant. Da könnte man auch Optionen auf Bitcoin direkt kaufen, also ich weiß nicht genau. Aber anyway, also man, als ETF-Käufer muss man schauen, was drin ist, wie immer. Aber die traditionellen ETF auf Indizes und auf Anlagethemen, die sind sehr empfehlenswert.
Ja, da brauchst du dann definitiv noch etwas Diversifikation im Portfolio, vielleicht auch mit anderen ETFs. Cecilia, bei euch, bei DWSX-Trackers, was sind da aktuell die Trends? Wo seht ihr besonders starke Nachfrage?
Wir haben alle Lösungen für Philips Trends. Genau, also bei uns auch. Also wenn man 33% der AUM auch im European Usage ETF-Markt, also europäisch dominizierte Fonds, 33% der ETFs liegen in MSCI World, in S&P 500 und MSCI USA. Und das ist bei uns nicht anders so. Also und auch dieses Jahr wieder sehr populär in US-Aktien zu investieren via ETFs wie S&P 500 und MSCI USA. Dann sehen wir auch wieder in die Breite. Wir haben jetzt über 10 Milliarden in unseren MSCI World ETFs. Dann haben wir den größten AI- und Big Data-Fonds mit 3 Milliarden AUM. Der läuft auch weiterhin, und das war definitiv in den letzten 2 Jahren, haben wir da sehr viele Zuflüsse gesehen. Wir haben auch ein S&P 500 Equal Weight, der jetzt vor allem im letzten Jahr sehr gut gelaufen ist. Das ist also ein ETF, der dann alle Constituents, also wie sagt man, die Firmen equal weighted, dass man dann eben nicht diesen overweight hat auf Tech-Aktien und den Magnificent Seven. Und das war jetzt bei uns im letzten Jahr, haben wir sehr, sehr viel Zuflüsse auch dort gesehen, wo man immer noch USA-Exposure wollte, aber ein bisschen Angst hatte von dieser Tech-Valuations und so weiter. Das sind so bei uns im Moment im Trend.
Vielen Dank. Ja, ich habe am Anfang versprochen, dass wir auch noch über Kosten und Gebühren sprechen werden. Philipp, bei den Kosten und so, wie wichtig sind die bei ETF-Sparplänen?
Also die Kosten sind halt langfristig sehr wichtig. Wenn man jetzt einen Sparplan abschließt für einen traditionellen Anlagefonds, da sind die Gebühren 1,5% oder mehr pro Jahr. Und bei einem ETF sind sie dann halt nur 0,5% oder weniger. Das macht natürlich dann mit der Länge, mit dem Zinseszinseffekt sehr viel aus. Also wenn man wirklich langfristig anlegen will, und das ist ja idealerweise der Fall mit einem Sparplan, dann fallen halt die Kosten dann schon sehr ins Gewicht. Auch wenn man sich überlegt, dass man einen Anlagefonds findet, einen aktiv verwalteten, der über 10 Jahre den Index schlägt, da ist die Chance leider nicht so groß, gibt es immer mal wieder, aber es ist halt schwierig. Also deshalb würde ich sagen, sind ETF günstig und einfach für langfristige Anlagen besser geeignet.
Ja. Wie sieht es denn, Timo, bei Neon aus im konkreten Fall? Was habt ihr für Verwaltungskosten da und Transaktionsgebühren in euren Sparplänen?
Genau, wir haben das versucht, möglichst einfach zu machen. Wir haben einfach eine Flat-Fee sozusagen als Transaktionsgebühr von 0,5%. Das heißt, bei jeder Sparplanausführung zahlt man 0,5% auf den Anlagebetrag, den man spart. Und alles andere haben wir eigentlich abgeschafft. Das heißt, wir haben keine Depotgebühren, wir haben keine FX-Gebühren. Und das war uns halt wichtig, dass wir es auch möglichst einfach und verständlich machen. Es gibt viele Anbieter am Markt, da gibt es halt sehr gestaffelte Preise, was natürlich dann auch zum Teil vorteilhaft sein kann. Aber wir wollten das möglichst vereinfachen, damit man sich auch sehr einfach ausrechnen kann, wie viel das man halt dann auch bezahlt als Gebühr. Und wir haben jetzt auch noch Kooperationen abgeschlossen, wo man zum Teil sogar gratis im Sparplan investieren kann, um den Einstieg noch einfacher zu machen.
Gut, jetzt haben wir über die Kostengebühren auf dem Niveau des ETF-Sparplans gesprochen, aber wie sieht es mit den einzelnen ETFs aus, mit den Kostengebühren in einem ETF, Cecilia?
Ja, danke. Bei Xtrackers nennen sich unsere Fees, das sind eine All-In-Fee, wir nennen sie den Total Expense Ratio, auch TER oder TER genannt. Dort sind wir jetzt bei Xtrackers, liegen wir zwischen 85 Basispunkten und 6 Basispunkten im Moment.
Also 0,85% ja, 0,8, diejenigen, die Basispunkte
nicht kennen. 0,85% und 0,06%. Genau, und wir sind natürlich eher in der Lower Range normalerweise bei unseren TERs. Das ist ganz wichtig und wichtig auch bei ETFs natürlich zu wissen, dass da gibt es keine Performance Fees, auf jeden Fall nicht bei Xtrackers, und keine Hidden Fees, so dass die TER and that's it, da kommt nicht noch was anderes dazu.
Ja, wie sieht es denn mit den Risiken aus in ETFs, ETF-Sparplänen? Philipp, was sind da die wichtigsten Risiken, die Anleger kennen müssen, und wie kann man sich davor schützen?
Also gut, man hat natürlich das Risiko vom Aktienmarkt, logisch. Ich glaube, dass die größte Gefahr ist, wenn man mit ETF anlegt, ist, dass man versucht, den Markt zu schlagen und dann zu einem schlechten Zeitpunkt verkauft und wieder kauft. Also wenn zum Beispiel, wie gerade jetzt Anfang Monat, gab es ja so ein Gerumpel an den Börsen, und wenn man da Angst bekommt und dann, wenn die Kurse runtergehen, verkauft, dann sind sie dann schon ein Stück weit gefallen, also man wird da einen Verlust einstreichen, und dann hofft man natürlich, dass man dann die Talsohle wieder erwischt, und das gelingt dann meistens nicht, und dann ist man zu spät und steigt wieder ein und hat schon wieder was verloren. Also ich glaube, es gibt auch verschiedene empirische Studien, wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass bei vielen Anlegern die aktiv handeln mit ETF, da ist die Performance schlechter als der Index. Also das heißt, weil sie raus und reingehen, zu einem ungünstigen Zeitpunkt verlieren sie Geld im Vergleich zu, wenn sie den ETF einfach im Depot liegen lassen würden. Und das, finde ich, ist so ein großer Vorteil von einem Sparplan, wenn man wirklich Disziplin hat und die 100 Franken jeden Monat einzahlt und das einfach liegen lässt, egal was an der Börse passiert, da fährt man langfristig sicher besser. Außer man hat ein ganz geschicktes Händchen, gibt es ein paar Leute, aber für mich würde es nicht gelten. Auf jeden Fall das Beste ist, wenn man es einfach dann das wirklich liegen lässt und dann langfristig ein langfristiges Anlagesparen macht, wo dann auch was rausschaut.
Also Sie haben es gehört, längerfristig liegen lassen, für das sind ETF-Sparpläne sicher das geeignete Instrument. Wie sieht es denn aus mit der Benutzerfreundlichkeit? Also wenn Sie im Publikum in einen ETF-Sparplan investieren möchten, Timo, ihr habt euch da sicher Gedanken dazu gemacht, wie einfach kann man bei euch in einen ETF-Sparplan investieren?
Das muss ich natürlich sagen, extrem einfach. Nein, natürlich haben wir Werte aufgelegt, dass es sehr schnell geht. Für mich ist das halt wie überall beim Anlegen, gibt es verschiedene Hürden. Es gibt die Hürde, dass man nicht weiß, wie viel das man investieren soll. Es gibt vielleicht die Hürde, dass man sich nicht entscheiden kann, welcher der richtige Broker ist. Und es gibt halt auch eine Hürde, dass es einfach ein bisschen kompliziert ist, einen Sparplan abzuschließen. Und dort haben wir natürlich versucht, das zu vereinfachen, indem du ganz einfach auswählst, was für einen Titel das du willst, den monatlichen Betrag auswählst und that's it. Also ja, sicher wichtig für unsere Benutzeroberfläche, dass wir das möglichst simpel machen, wenige Klicks auch.
Ja, wie sieht es denn aus mit dem Wachstumspotenzial so für neue ETF-Produkte? Wie seht ihr das Thema, Cecilia?
Ja, es gibt natürlich die ETFs doch schon eine Weile. Also wir haben da nicht so viele Surprises in unseren Hüten. Soll auch nicht unbedingt so sein. Also alles, was neu ist und sexy ist, ist auch nicht immer besser. Das war ja eigentlich auch nicht die Idee von Passive Investing oder von Index Investing. Aber wir sehen da trotzdem immer noch Wachstumspotenzial bei den globalen Zukunftstrends. Also Thematic Investments ist definitiv auch interessant, längerfristig immer noch. Und wir sehen dann auch im Cryptocurrency-Bereich Interesse, auch auf der ETP-Seite mittlerweile. Bitcoin und Ethereum und vielleicht auch Crypto Baskets. Wir sehen da eigentlich, am Anfang war das ja nur eine Retail-Investoren-Story, aber vermehrt, wir sprechen ja hauptsächlich eigentlich in der Schweiz X-Trackers mit institutionellen Investoren, also mit Banken, Versicherungen, Family Offices und so weiter und Vermögensverwalter, und die überlegen sich mehr und mehr, wenigstens ein Portfolio zu haben oder ein Mandat, wo man auch Crypto-Allocations in geringer Maße, natürlich 1-5% oder so Cryptocurrency-Allocation, so da sehen wir definitiv auch Wachstumspotenzial, aber da sind wir auch definitiv noch ganz am Anfang. Das ist definitiv etwas, und was man auch vielleicht noch sehen wird, das sind halt diese Active ETFs, ob die dann auch kommen, also quasi aktiv verwaltete ETFs. Wir haben noch keine, und mal schauen, ob die dann kommen, das entscheidet dann wahrscheinlich unser CEO. Ja, aber das sind definitiv Themen, die aufkommen werden in Zukunft im ETF-Markt.
Ja. Ja, wir haben am Anfang feststellen dürfen, dass einige von Ihnen im Publikum ja bereits einmal in einen ETF-Sparplan investiert haben. Was waren da Ihre Erfahrungen? Haben Sie Fragen aus dem Publikum, die Sie gerne an unsere Experten stellen möchten?
Ja, kurz noch eine Verständnisfrage zu diesen aktiv verwalteten ETFs. Da sehe ich irgendwie ja einen Widerspruch in sich. Kannst du mir das mal erklären, was der Unterschied dann zu einem Fonds sein soll, ein aktiver ETF?
Ja, also eben, wir haben noch keine, also ich will da nicht sagen, dass ich eine Expertin bin, ich verkaufe noch keine, ich habe keine, ich weiß auch nicht unbedingt, ob wir das machen werden, aber es ist ein Projekt bei uns, wir schauen uns das an. Und ich denke, jetzt als ETF-Sales auch, bin ich auch total biased, aber ich denke, es könnte eher eine Lösung sein für aktiv verwaltete Fonds mit höheren Gebühren, die den Index einfach nicht schlagen, und dass man dann halt einfach sagt, für Nischenthemen kann es ja trotzdem noch wichtig sein, dass du einen Portfolio-Manager hast, der dort eine aktive Selection macht, und für die Themen, dass man dann vielleicht einen aktiv verwalteten ETF macht, das macht es günstiger, sie können dann einfach den Markt ein günstigeres Produkt anbieten, und das heißt eigentlich eher wiederum, dass traditionelle, klassische Anlagefonds dann halt wieder Marktanteil verlieren. Ja, das heißt, wenn das Gleiche jetzt einfach börsengehandelt available ist, zu tieferen Preisen, dann ist das eigentlich irgendwie so, man nimmt ein Stück Kuchen jetzt weg von den klassischen Anlagefonds, die ja sowieso sonst Assets verlieren, zu Index-Investing.
Das wäre so meine... Ah, ja. Ich sehe, Philipp hat noch etwas zu ergänzen.
Vielleicht eine Ergänzung. Also aus meiner Sicht bin ich ein Spezialist für aktiv ETF, aber ich glaube, oft ist es dann so ein bisschen einfacheres aktives Verwalten, also zum entweder regelbasiert, dass man sagt, es gibt gewisse Regeln, die werden umgesetzt in dem Fonds oder in dem ETF und dann wird alle halbe Jahr oder alle Quartale wird rebalanced, also neu ausbalanciert, neu bestimmt. Oder dass man auch sagt, es gibt nicht einen Fondsmanager, der jetzt da täglich dran ist und Aktien umschichtet, sondern alle Quartale schaut man die Kriterien an, stellt den aktiven ETF neu auf und lässt ihn dann wieder 3 Monate laufen. Also so senkt man natürlich dann auch die Kosten ein bisschen gegenüber einem Fondsmanager, der da täglich dran ist, und dann kann man das dann in Form von tieferen Gebühren auch weitergeben.
Ja. Und eines ist natürlich vom Namen her, oder? Also Exchange Traded heißt ja, ist an der Börse handelbar, und so kann man eben auch aktiv gemanagte Strategien im Fondsmantel dann an der Börse handelbar machen. Sicher auch ein Vorteil, weil klassische Anlagefonds, die können Sie nur zum Net Asset Value kaufen und verkaufen, und das dauert dann immer mindestens einen Tag, bis Sie das auf dem Konto und Depot haben. Haben wir sonst noch Fragen aus dem Publikum gerade?
Ich habe eine Frage an den Timo. Wie viele ETFs bietet ihr denn auf der Neon-Plattform an und wie viele davon sind kostenlos in Bezug auf den Sparplan?
Genau. Also wir unterscheiden nicht zwischen Sparplan und Nicht-Sparplan. Das heißt, alle unsere ETFs sind auch im Sparplan handelbar. Das sind ungefähr, sind inzwischen so 85. Wir haben, glaube ich, jetzt 8 Gratis-ETF, vor allem um ein bisschen die Core Bedürfnisse abzubilden, das heißt weltweite Fonds und Fonds, die halt sehr beliebt waren, also ungefähr so die Top 8 halt ungefähr abgebildet.
Ist es auch möglich, Sparpläne einzurichten für die Kinder und Enkel?
Momentan nicht designiert, natürlich kannst du einfach einen Sparplan machen und sagen, das ist dann für deinen Enkel, du kannst aber bei uns noch kein zweites Portfolio oder so aufmachen, aber es ist sicher ein spannender Punkt und sind wir uns auch ein bisschen am Anschauen, ob wir da was anbieten wollen.
Und vielleicht noch eine Frage an die Cecilia. Wie groß ist denn der Schweizer Sparplanmarkt im Vergleich zu Deutschland? Weil ich jetzt sagen würde, dass da Deutschland deutlich größer ist und auch von der Entwicklung her einige Jahre voraus.
Ich glaube, der Markt ist ungefähr 240 Milliarden groß in der Schweiz. Und Deutschland definitiv viel größer, aber wächst auch, wie gesagt, wie Philipp auch gesagt hat, hier in der Schweiz sehr. Und der Retail-Investor, der kommt jetzt eben auch viel mehr in der Schweiz. Also es gibt auch Studien, die gesagt haben, es gibt extra ETF-Studie, die sagt, dass der ETF-Retail-Investment-Volumen zurzeit in Europa bei 200 Milliarden ist und dass der bis 2028 bei 650 Milliarden ist. Man glaubt auch, dass in Europa 10% der Bevölkerung einen ETF-Sparplan haben wird bis 2028, und das ist dann eine Vervierfachung von Anzahl Sparpläne. Und in der Schweiz eben ist es wirklich, Neon ist da ein Vorreiter, und wir denken, da kommen noch einige Competitors auf sie zu.
Vielleicht noch eine Ergänzung, also Deutschland ist sicher voraus, auf jeden Fall. Andere Länder wie Frankreich, Österreich, Italien, Spanien, die sind auch schon ein bisschen weiter als die Schweiz, wir sind da noch ein bisschen hintendrein. Ich glaube, mir hat mal jemand gesagt, es gibt immer so ein bisschen ein Muster in jedem Land. Man hat so die traditionellen Banken, die Platzhirsche, die haben schon Sparpläne, aber die möchten natürlich lieber ihre eigenen Fonds dann anbieten. Und dann braucht es halt vielleicht jemand von außen, der reinkommt, oder eben eine Neobank oder so, die dann das ein bisschen aufmischen, das anbieten. Dann merken die Kunden, wie gut das ist und wollen das von ihrer Hausbank ebenfalls haben. Dann breitet sich das langsam aus und ich glaube, da sind wir jetzt dran.
Haben Sie gerade noch weitere Fragen?
Ich habe noch eine grundsätzliche Frage. Ich sehe das auch so, dass die Neon-Banker richtig da Push reingebracht haben. Es ist ja nicht nur Neon, sondern es gibt auch noch andere Mitbewerber, so will ich es mal sagen. Trotzdem interessiert mich mal, warum gibt es immer nur, sage ich mal, eine begrenzte Anzahl an ETFs? Also auch ihr, du hast jetzt gerade gesagt 80, aber es gibt ja, was weiß ich, über Tausende von ETFs. Warum ist es so, dauert es so lange, bis man diesen Markt öffnet und viel mehr ETFs auch anbietet als Bank.
Ja, für uns ist das gar nicht eine sparplanspezifische Frage, sondern wir haben uns allgemein entschlossen, mit eher wenig ETFs zu starten. Natürlich sind wir auch nicht so lange live, das heißt, über die Zeit werden natürlich dazukommen. Gleichzeitig haben wir viele Anfänger, die bei uns vielleicht ein Konto haben, aber noch nicht investieren. Und wir wollen auch die Auswahl halt ein bisschen vereinfachen. Wenn du jetzt in die App gehst und du hast dort 50 MSCI World, ist das vielleicht cool für jemanden, der sich auskennt, der sich sehr informieren will, ist aber sehr überfordert dann für Leute, die vielleicht noch gar nicht genau wissen, was ist überhaupt ein ETF und was heißt den ganzen 10 Kürzel in diesem ETF, die da drin sind. Darum glaube ich, ist es ein Vorteil sicher mindestens für Anfänger, wenn die Auswahl halt nicht so groß ist und wir versuchen dann natürlich die besten Produkte im Markt, ist immer ein bisschen subjektiv natürlich, anzubieten und natürlich auch die populärsten, aber nicht einfach alles anzubieten, weil ich glaube, schlussendlich, das sehen wir auch bei uns, die Konzentration ist extrem hoch. Die meisten Leute kaufen die gleichen, ich will mal sagen, Top 10 ETFs und nehmen die auch in den Sparplan rein. Das heißt, auch wenn wir jetzt nochmal 1.000 hinzufügen würden, die meisten würden dann trotzdem die gleichen kaufen. Das heißt, ich sehe da, es ist halt so ein klassisches Longtail, es gibt sehr viele verschiedene und es gibt immer jemand, der noch irgendwas anderes will, aber ich glaube, die große Masse interessiert sich halt für die gleichen und deshalb war es uns wichtig, quasi die Haupt-Exposures so abzubilden und nicht allzu viele Duplikate drin zu haben.
Möchtest du da noch etwas ergänzen?
Ja, nee, ich glaube, wir versuchen das jetzt auch ein bisschen mehr digital zu werden, auch bei X-Trackers. Und wir merken auch bei unseren Kunden und alle unsere, die traditionellen Banken, die möchten jetzt auch einfach so wie eine nettere Digital Journey, wie die das nennen, aufzubauen, dass es nicht eben so kompliziert ist. Und dass du eben die Investoren und vor allem die Retail-Investoren dann nicht abschreckst mit zu viel Auswahl. Also dann hast du quasi weniger Trades, weil du zu viel wieder denen geoffert hast. Und für gewisse Leute, und jetzt bei Ihnen ist das wahrscheinlich dann nicht der Fall, aber gewisse Leute werden dann abgeschreckt. Und eigentlich soll ja das Investieren nicht so kompliziert sein. So, wir möchten ja eigentlich auch wegkommen davon, diese Komplexität ein bisschen rauszunehmen und sagen, hey, es ist einfach ein Sparen und du kannst hier sparen und du wirst in 20 Jahren mehr haben, als hättest du es auf deinem Banksparkonto gehabt mit 1% Rendite oder so pro Jahr. Genau, und ich glaube, das sind so die Hauptgründe, wieso jetzt eben auch die Offerings zum Teil kleiner werden und nicht größer.
Also zu viel Auswahl kann auch etwas verwirrlich sein für die Anleger und überfordernd sein. Ja. Ja, Timo, wenn jetzt jemand da im Publikum in einen ETF-Sparplan investieren möchte, was wäre da dein wichtigster Tipp? Wie fängt man heute an, in einen Sparplan zu investieren?
Ja. Mein sonst wichtigster Tipp muss ich da nicht mehr geben, weil der wäre einfach mal zu investieren und auch in einen Sparplan zu investieren. Ich glaube, man muss nicht, wie gesagt, diese verschiedenen Schritte vielleicht für sich durchgehen, überlegen, wie viel kann man investieren. Ein bisschen im Vergleich vom Broker lohnt sich sicher, da, wie gesagt, wurde die Preise oder die Kosten sind halt dann auf die lange Frist extrem relevant. Und dann muss man sich auch ein bisschen vielleicht schauen, was sind ETFs, die zu mir passen oder welche Exposures will ich. Ist natürlich immer ein Abwägen. Ich glaube, man sollte nicht so lange Zeit investieren müssen, dass man am Schluss dann gar nichts mehr kauft, weil man überfordert ist. Das Wichtigste ist einfach zu starten, aber natürlich ein bisschen sich informieren lohnt sich definitiv, dass man danach nicht dann alles anpassen muss und vielleicht nochmal verkaufen, weil man sagt, ah, das Produkt passt für mich nicht, weil es vielleicht nicht sustainable war oder irgend so sonst was nicht mehr passt.
Also Sie dürfen gerne noch weitere Fragen stellen, wenn, ja, ich sehe da die eine Hand nochmals hochgehen.
Habt ihr mal eine Vergleichsrechnung angestellt, also so ein typisches Beispiel, 100 Stutz im Monat angespart, in einem ETF-Sparplan mit einer historischen oder durchschnittlichen Rendite im Vergleich zu einem klassischen Aktienfonds mit deutlich höheren Kosten, was dann der Unterschiedsbetrag ist, also wie viel mehr Geld hat man denn nach 10 oder 20 Jahren in einem ETF-Sparplan im Vergleich zu einem klassischen Fonds, den ich in der Filiale kaufe?
Ja, ich glaube, so am Stegreif kann ich dir das gar nicht so in der Zahl sagen, aber natürlich, also wenn du sagst, du hast 7% Rendite und dann hast du 1%, das da weggeht, dann ist das massiv, was der Unterschied ist, vor allem auf die lange Zeit. Also weil halt der Zinseszinseffekt bei den Sparplänen besonders greift, sind halt die Kosten dann ein extrem großer Faktor. Aber die genaue Zahl kann ich dir jetzt auch nicht gerade sagen, aber ja, Genau, man kann, es gibt viele Online-Rechner, wo man das auch ausrechnen kann. Finde ich auch selber sehr spannend und auch irgendwie überraschend, wenn man mal schaut, auf 20 Jahre mit 7% oder auch wenn man konservative rechnet mit 3-4% sind, wie viel Ertrag, das man dann über die Zeit da ansparen kann, ist also schon sehr beeindruckend.
Ja, weitere Frage.
Wie sieht es mit der Hinterlegung aus? Also ich spreche zum Beispiel, wenn ein Gold-ETF-Anlage gemacht wird, ist das in Gold hinterlegt oder ist das einfach auf ein weiteres Zertifikat?
Also wir haben als Europäisches Haus keine ETFs auf Gold. Das hat dann eine ZKB und eine UBS meines Wissens. Wir haben ETCs, aber bei uns ist das definitiv auch physisch hinterlegt. Also die werden die Goldbarren auch physisch hinterlegt.
Bei den Krypto-ETPs?
Bei den Krypto-ETPs sind sie auch physical backed.
Und Wertpapiere auch?
Papiere auch, genau. Also wenn Sie, da gibt es zwei verschiedene Replikationsmethoden bei den ETFs. Sie haben einmal die physisch replizierenden ETFs, das sind bei uns jetzt 80% unserer Plattform, dann 20% unserer Plattform sind in synthetischen ETFs. Synthetische ETFs sind ETFs, die werden indirekt repliziert via Swap Agreements. Da ist es sehr wichtig, da haben Sie also ein Gegenparteirisiko zu Investmentbanken. Bei uns haben wir eine Multi-Swap-Counterparty-Strategie, das heißt, wir haben nicht nur ein Swap-Counterparty per ETF-Exposure, sondern mehrere, so quasi, falls eine hops geht, dann sind die anderen noch da. Bei physisch replizierenden ETFs, da kaufen Sie wortwörtlich wirklich diese Aktien, da gibt es eben auch Transaktionskosten. Das kann ab und zu dann auch dazu führen, dass ein physisch replizierender ETF etwas teurer ist, weil eben diese Transaktionskosten vorhanden sind, was du bei einem synthetischen ETF dann nicht hast.
Ja. Das ist Ihre Frage beantwortet. Okay. Ja, da hinten hat ein Herr noch eine Frage.
Jo, noch ein Problem, was ich sehe, die Besteuerung weltweit, sind die ETFs dann quasi intransparent, das heißt die Ausschüttung auf ETF-Ebene ist brutto gleich netto und wird dann auf den Anleger umgeswitcht oder hat man als Anleger da ein Problem, wie manche Länder, Dänemark und so weiter oder auch Schweiz gegenüber Deutschland, dass dann praktisch immer ein Delta übrig bleibt, was dann im Nirvana untergeht. Ja? Also wird dann praktisch beim ETF brutto wie netto ausgeschüttet bei den ausländischen Anteilen oder muss man da überlegen, wie man das Geld dann quasi anlegt? Ja?
Wer ist am fittesten auf dem Steuerthema von euch? Willst du?
Ach, ganz schwierig, Steuern. Also da bin ich wirklich nicht der Experte, muss ich ganz ehrlich sagen. Da will ich auch nicht wahnsinnig zu viel dazu sagen. Wir dürfen auch keine Steuer, Consultancy machen. Aber Steuern ist definitiv ein Thema. Auch ein Grund, wieso man jetzt irgendwie in der Schweiz auf Schweizer Aktien verkaufen wir jetzt nicht unsere ETFs, da wir keine Fundplattform haben in der Schweiz und das steuerliche Benachteiligungen gibt. Synthetische ETFs können da eben halt bei den Taxes normalerweise auch helfen, weil sie dort eben wirklich einfach den Index abbilden und du dort diese steuerliche Aspekte nicht dabei hast.
Ja, also wir hätten noch Zeit für eine weitere Frage aus dem Publikum. Hoffentlich nicht wieder zu steuern.
Nein, ich wollte nur noch mal auf die vorhergehende Frage eingehen. Wenn jetzt ein ETF fehlt und den man gern auf der Neon-Plattform sehen möchte, besteht da ein Kommunikationskanal? Schaut sich das dann Neon an, wenn man quasi nachfragt oder einen Vorschlag macht?
Ja, also wir haben quasi ein Formular auf der Website und bald auch in der App, wo man Aktien oder auch ETFs wünschen kann, die dann automatisch im Sparplan sind. Wir schauen uns das regelmäßig an und natürlich können wir nicht jeden Einzelfall dann aufnehmen, aber wenn es genügend Leute gibt, die was wünschen, dann nehmen wir das natürlich gerne auf.
Gut,
zur Steuer. Nein, also schon zur Steuer, aber eigentlich zur Steuererklärung, also was Praktisches. Was ich jetzt als bei Sparplänen eben als mehr Arbeit, würde ich mal sagen, sehe, weil ich gebe ja bei der Steuererklärung immer meinen Ausgangswert am 1.1. und meinen Abschlusswert am 31.12. Und wenn ich dann Zugang habe, kommt wieder ja auch datiert. Und bei diesen Sparplänen habe ich ja jetzt das Problem, dass ich das 12-mal dann machen muss, oder? Da gibt es keine andere Möglichkeit. Oder ist es, das ist so, dass ich das jedes Mal, wenn ich jetzt mehrere Sparpläne habe, bin ich natürlich da auch ziemlich zeitlich drin gebunden.
Also ein Thema, das habt ihr sicher gelöst für Neon, für euren Plan?
Genau, also das haben wir nicht wir gelöst, sondern das ist allgemein eine Lösung, die es gibt. Das ist die E-Steuererklärung. Das gibt es auch schon bei diversen Banken und auch Brokern. Das ist dann sehr einfach, du scannst einfach dann QR-Code ein und dann ist automatisch wirklich alles eingetragen. Also musst du gar nichts mehr machen. Ich kenne auch von früher ein bisschen der Pain, jede Transaktion einzutragen, aber das ist dann wirklich sehr einfach und ich hoffe, dass das längerfristig natürlich mindestens die Schweizer Anbieter alle anbieten und dann wird das sehr, sehr einfach. Also da gibt es Abhilfe.
Gut, vielen Dank. Dann kommen wir schon zu meiner letzten Frage, die ich nochmals den Panelisten stellen. Was ist eure Meinung? Also werden ETFs in 5 bis 10 Jahren die dominierende Anlageform sein? Also all die Vorteile, die sich bieten, die offensichtlich sind, werden ETFs irgendwann Einzelaktien verdrängen, den klassischen Anlagefonds? Wie seht ihr das? Philipp, starten wir mit dir.
Ja, also es gibt ja jetzt, glaube ich, schon viel mehr ETF als Indizes und auch irgendwie mehr ETF als Aktien, weil die ETFs das in allen möglichen Kombinationen vereinen. Vom Anlagevermögen her, vermutlich wird es schon so sein, dass irgendwann auch in Europa die ETFs mehr Anlagevermögen haben als die traditionellen Fonds, vor allem wenn es dann noch mehr aktive ETFs gibt, die den herkömmlichen Fonds noch mehr Marktanteil abgraben. Ich glaube aber nicht, dass es keine aktiven Fonds mehr geben wird, weil für bestimmte Nischen, da hat man gerne einen Fondsmanager, der da drauf schaut und kauft nicht einfach den Aktienindex. Also das hat ja nach wie vor eine Berechtigung. Und auch Einzelaktien, wir sehen es immer wieder, wenn unsere Leser mit uns sprechen oder uns schreiben, die Leute kaufen auch einzelne Aktien, einfach weil es spannend ist. Also man kann ja auch einen Sparplan haben mit dem MSCI Weltaktienindex und dann nebenbei noch so als Hobby ein bisschen Aktien handeln, ist ja auch toll. Also das wird nicht verschwinden, glaube ich.
Ja. Timo, wie siehst du es? Ja,
kann ich nur zustimmen. Ich glaube, es wird diese Kombo bleiben, dass man sagt, man hat einen Sparplan, wo man vielleicht in ein paar größere Indizes investiert und dann auch regelmäßig. Und ab und zu gibt es sicher wieder Leute, die finden, ah, das ist ein spannendes Thema oder ich habe jetzt irgendwie, ich glaube an diese Firma besonders, die halt dann natürlich nur klein vertreten wäre im ETF und die dann direkt investieren. Ich glaube aber, es kommt ein bisschen auf die Kundengruppe drauf an. Ich glaube, gerade für Anfänger, Einsteiger, Steigerinnen wird es wahrscheinlich viel mehr ETFs sein als Einzelaktien auch in der Zukunft, ja, wenn es populärer wird.
Und Cecilia, hast du noch einzelne Titel im Portfolio oder nur noch ETFs?
Nur ETFs bei mir, aber ja, also ich denke auch bei uns, also wir sehen the rise of the retail investor als eine unserer Growth Stories und nicht unbedingt das institutionelle Asset Management, sondern das Retail Asset Management. Und deshalb würden wir dann auch schon sagen, dass die ETFs dort definitiv den Vorteil haben über klassische Anlagefonds. Auch ab und zu einfach die Anfanghürde, da sind ja ab und zu Minimum Size Investments da, schon solche Sachen sind einfach schwieriger dann. Bei einem ETF sind die Hürden natürlich viel kleiner. Und ich denke, ja, also 5 bis 10 Jahren, denke ich, sind wir dann schon so weit, vis-à-vis klassische Anlagefonds, aber das wird sich noch zeigen, mal schauen. Aber es gibt ja auch andere Sachen, das ist ja auch schön, wenn es verschiedene Sachen gibt, es wäre relativ langweilig, wenn wir nur noch ETFs und Indexfonds haben. Also ich finde, das ist definitiv auch schön, wenn wir einen Markt haben mit verschiedenen finanziellen Instrumenten. Und ich glaube auch Private Markets, das war ja früher so ein Thema, das konnten dann wirklich nur große Investoren investieren, aber da gibt es ja jetzt auch einen Trend, dass man versucht, Lösungen zu finden, dass auch Retail-Investoren mit kleineren Investment-Sizes da auch teilhaben können im Private Markets-Bereich. Von dem her bin ich zuversichtlich, dass es nicht nur ETFs dann gibt.
Sehr gut, ja. Anlegen soll auch Spaß machen und spannend sein. Ich hoffe, Sie konnten etwas dazulernen bei uns im Panel heute. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.